Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist Bern einfach mit dem Dominik Freusi und dem Markus Somm. Bern einfach spezial mit dem Bundesrat Albert Rösti. Herr Rösti, herzlich willkommen.
Danke vielmals für Interesse.
Ja, das Interesse ist natürlich selbstverständlich gross, weil da kann man glaube schon sagen, die Dossiers, die Sie in Ihrem Departement arbeiten, das sind zurzeit die, die am meisten, würde ich jetzt behaupten, die Zukunft von dem Land bestimmen. Fangen wir aber gleich zuerst mit Negativen an. Autobahnausbau ist nicht stand gekommen, ist jetzt einfach fertig. Müssen wir keine Autobahnen mehr haben? Kann man gar nicht mehr Autobahnen bauen in unserem Land?
Absolut nicht. Wir haben natürlich eine Abstimmung verloren, das gilt es zu anerkennen, aber die Abstimmung sieht einfach, dass wir jetzt die konkreten 6 Projekte, was darum ist gegangen, 45 Kilometer von 2200 Autobahnkilometer, wo jetzt die Bevölkerung eine Mehrheit hat, eine knappe Mehrheit, wir wollen das nicht bauen. Aber damit ist natürlich das Schuldproblem nicht gelöst. Damit sind überhaupt keine Lösung auf dem Tisch. Und ich sage ja, Politik ist nie alternativlos. Muss man da eine super Analyse machen, warum ist das nicht zustande gekommen. Und ich bin natürlich schon mit dem nach vorne
schauen. Ich habe noch gestaunt, am Abstimmungssonntag haben die Zeiger gesagt, ja, die Lösung für den Stau sei Veloverkehr, also der Herr Flach von den Grünliberalen oder die Framazone, mehr Veloweg, Fussverkehr und so weiter. Ja, also die haben jetzt die Agenda so ein bisschen vorgesehen. Tönt das gut für Sie?
Ja, also man muss jetzt schon super analysieren, warum die Vorlage ist abgelehnt worden. Die ist ja nicht einfach nur wegen der Grünen und linken Leute, Wählerinnen und Wähler abgelehnt worden, sondern weil gerade auch bürgerliche Leute abgelehnt. Wahrscheinlich, weil sie zum Teil das Gefühl hatten, ich kann nicht profitieren von diesem Projekt. Ich tue das nicht interpretieren, als dass alle die nicht hier wollen. Man muss vielleicht eine bessere Verteilung auf die ganze Schweiz machen bei einem zukünftigen Projekt. Und den mit dem Velo kann man natürlich absolut nicht bringen. Wir haben wenig Prozent auf dem Langsamverkehr, während dem 3/4 vom Verkehr sind Individualverkehr. Und mit Lastenvelo kann man nun mal nicht den ganzen Güterbereich transportieren. Ich glaube, das ist klar. Also das ist allen klar. Wir werden noch Kapazitätserweiterungen brauchen. Man muss mit denen die Projekte jetzt analysieren, die möglich sind. Man muss sicher auch jetzt mit den denen reden, die jetzt die Abstimmung auch gewonnen haben, und zwar mit allen Kreisen, die sie abgelehnt haben. Das sind ganz aus verschiedenen Gründen. Und so sicherstellen, dass man vielleicht kombiniert öffentlichen Verkehr, Privatverkehr, dann etwas kann bringen, was, glaube ich, nicht ist gelungen. Da darf man ein bisschen selbstkritisch sein. Und ich mit mir ist aufzuzeigen, dass der Verkehr ein Gesamtsystem ist mit verschiedenen Verkehrsträgern. Da ist Langsamverkehr ist in, also eben Veloverkehr oder Fussverkehr, aber natürlich ein ganz kleiner Bereich. Also wenn wir den können verdoppeln können, dann haben wir von 12-4%. Dann haben wir noch nicht viel auf dem Velo. Oder? Aber es braucht vor allem Schienenverkehr, es braucht aber vor allem oder Individualverkehr muss Platz haben in der Schweiz. Und wenn man es als Gesamtsystem bringt und kann aufzuzeigen, es ist abgestimmt. Der Schienenverkehr, die Investitionen in Schienenverkehr sind abgestimmt mit dem Privatverkehr und mit dem Agglomerationsverkehr. Kann man wahrscheinlich aufzeigen, dass es eben nicht einfach nur in Investitionen in Beton um das geht. Aber da sind wir jetzt noch ein bisschen früher dran, um hier konkreter zu werden. Aber wir sind natürlich an der Arbeit.
Aber braucht es nicht ein bisschen eine politische Anstandsfrist? Wir Bürgerlichen können das immer kritisieren, wenn die Linken nachher Abstimmungsniederlage gerade wieder kommen mit dem Gleichen, müssen wir jetzt einfach sagen, jetzt ist mal 3 Jahre Ruhe, 4 Jahre Ruhe.
Nein, das können wir uns nicht leisten. Oder? Wir haben ein massives Wachstum, Wirtschaftswachstum, das mehr Verkehr bietet. Wir haben das Bevölkerungswachstum, das weitergeht. Wir haben Projekte, die sehr lange dauern, bis sie realisiert werden. Auch die, die wir jetzt haben abgestimmt haben, die wir jetzt nicht können realisieren können, wären ja die erst in den 30er Jahren, 40er Jahren gebaut worden. Und darum eine Anstandsfrist, ja, bevor man eine Vorlage dem Volk vorlegt. Aber das wird sowieso ein paar Jahre dauern, bis man eine Vernehmlassung hat, bis man eine Botschaft hat. Und wir haben ja nicht nur jetzt einfach den Autoverkehr oder die Autobahnen, sondern wir haben auch den Schienenverkehr. Mhm. Und wenn wir aufzeigen, dass wir kombiniert investieren, nämlich in alle Verkehrsträger, dann muss man jetzt, oder Schienenverkehr bereits jetzt, die nötigen Prioritäten setzen. Weil wir im Schienenverkehr haben ein anderes Problem, das sich jetzt gleichzeitig akzentuiert, dass die Mehrkosten oder bisher geschlossenen Projekte oder zusätzliche Projekte, die es braucht, für den Fahrplan 35, so wie er geplant ist, stabil zu fahren. Und da braucht es ohne Prioritätensetzung, also es braucht jetzt das beiden Orten. Und eine geschickte Kombination könnte vielleicht einen weiteren Weg kommen. Was man natürlich nicht kann, was unanständig wäre, einfach mit dem gleichen nochmal kommen. Mhm. Das macht man nicht und das darf man nicht machen.
Sie haben es vorher, Sie haben es vorher gesagt, ein Teil der Bürgerlichen hat auch abgelehnt. Und eben, wie es gegen Zuwanderung sind, zum grössten Teil, viele Leute auch aus ihrer Partei, auch von der Mitte. Grundsätzlich muss man schon ein bisschen Angst haben um die Wachstumsfreundlichkeit in diesem Land. Oder? Die Zuwanderung tut uns langsam alles versalzen. Oder? Sie sind Infrastrukturminister, eigentlich für Sie ganz schlechte Nachricht. Im Prinzip sitzen Sie vielleicht im falschen Departement. Sie sollten etwas über Zuwanderung dürfen machen, weil ja, letztlich verhagelt uns das ziemlich viel. Wenn jetzt immer ein Drittel von der SVP und von der Mitte Nein sagen zu allen Projekten, dann kann man auch sagen, ja, Versorgung von Energie wird schwierig. Sogar die SBB ausbauen wird dann schwierig. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe es jetzt nicht gerade so düster. Also klar ist, dass man die Frage vor Zuwanderung, die Frage vor Bevölkerungsentwicklung wird müssen diskutieren, übergeordnet in diesem Land. Der Bundesrat muss das diskutieren, das Parlament wird es diskutieren im Zusammenhang schon nur mit der Initiative von SVP. 10 Millionen sind genug. Mhm. Da ist ja der Bundesrat auch Arbeit, allfällige Massnahmen, die dem können in die gleiche Wirkung wirken, also bremsende Wirkung auf Zuwanderung ausüben. Die Diskussion muss man führen, das ist unbestritten. Aber für mich ist natürlich als Infrastrukturminister, wo ich mich ja wohlfühle in diesem Departement, eben so unbestritten, dass wir für die Bevölkerung, die da sind, nicht auf Vorrat, also nicht sagen, irgendwann sind es 11 Millionen. Mhm. Ich glaube, das will heute niemand, da ist niemand bereit, auf Vorrat zu investieren, sondern zu investieren für die, die heute da sind. Und wenn man natürlich heute an den Bahnhöfen ist, wenn man heute auf der Straße ist, sieht man, dass es da Investitionen braucht. Also,
das stimmt,
egal, was wir für Lösungen haben für Zuwanderung, werden wir ja nicht sicher nicht die Leute, die jetzt einfach da sind, die Frage stellen, niemand will unter der Brücke schlafen, niemand will sich nicht bewegen, alle wie die Ferien. Und der achten ist schon als mein klarer Auftrag aufzuzeigen, was das an Infrastruktur braucht. Und jetzt haben wir im Rahmen von diesen vierjährigen strategischen Ausbauprogrammen haben wir jetzt einfach bei ihm verloren. Und eben, es gilt noch genau zu analysieren. Es sind sehr grosse Vielfalt von Gründen. Ich bin schon einverstanden. Wahrscheinlich ist schon, weil man ganz viel hat gesehen, ja, das kann man machen und dann ist es gerade wieder voll. Mhm, das muss man schon sehr ernst nehmen.
Das kann man dann auch bei der Bahn sagen, das kann man bei AKW sagen.
Das kann man bei der Bahn sagen und bei AKW. Aber da betone ich einfach, dass es am Schluss die trifft, die da sind. Nicht die trifft, die noch will kommen. Mhm. Ich meine, dass man Massnahmen trifft, dass weniger kommen, das ist, glaube ich, das wird eine politische Diskussion geben. Die wird wichtig sein, aber für die da sind, bin ich verpflichtet, aufzuzeigen, was es braucht. Schluss entscheidet die Bevölkerung. Aber gerade im Strombereich ist es wahrscheinlich schon ein bisschen unbestrittener, weil eben jemand, der jetzt im Bündnerland nie hat gestimmt für eine Autobahn in Basel, merkt wahrscheinlich schon, dass im Strombereich den selber auch könnte treffen.
Mhm. Aber es ist Sachpolitik, sehr vernünftig, sehr klar, aber das Bauchgefühl von ganz vielen Leuten, haben Sie das schon auch mitbekommen, die sagen, es ist genug, ich will gerne, dass die Schweiz ein bisschen so bleibt, wie ich sie kenne. Und ich will nicht, dass es noch mehr, noch grösser, noch mehr Strassen, noch mehr. Also es gibt wirklich so eine Grundstimmung, die sehr emotional ist. Ist noch schwierig für den Bundesrat in dieser Lage?
Das ist eine schwierige Ausgangslage, aber ich würde jetzt gleich sagen, hier bei der Abstimmungsautobahn ist vor allem auch das Problem gewesen, dass mein Departement selber, also das Astra, das selber auch noch baut. Das ist ja der Unterschied zu einer Bahn, die meistens aus den Kantonen aus ihnen gefordert wird und gedrückt wird. Mhm. Hier hat irgendwo, ich sage jetzt die Lobby oder die breite Unterstützung schon ein bisschen gefehlt in diesem Abstimmungskampf.
Es ist ja niemand aus der Zeit.
Ich sage einfach, die fehlende Unterstützung, gerade auch von den Kantonen, auch von den regionalen Interessenorganisationen, die ist, glaube ich, schon mitschuldig. Und wenn man eben vielleicht das Projekt das nächste Mal, oder wenn man verliert, hat man etwas nicht richtig gemacht. Und dass man das nächste Mal das vielleicht ein bisschen besser macht, ja, überall sieht, Verkehr ist ein Gesamtsystem, man hat alles so beschlossen, Schienen und Agglomeration, und Strassen einfach noch nicht, dann hat man nur über die Strassen geredet, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass sie aus der Zeit gefallen. Und ich glaube, der Anteil, der so gedacht hat, ist am Schluss gleich noch grösser als der, der einfach wachstumskritisch ist. Aber es ist ein Faktor, man muss in Betracht ziehen, und man muss, glaube ich, das schon auch spüren von der Politik. Und ich hoffe, da wird das Parlament auch helfen, in die Richtung zu gehen, dass es ein kleiner Bremse braucht.
Das muss parallel gehen. Gehen wir zu einem anderen Thema, das natürlich auch mit Ihrem Departement zu tun hat, nämlich die Energiepolitik, ein Riesenthema weltweit, Europa. Taxpo hat angekündigt, dass sie dann und dann Betznau abstellen wollen. Ist das eine gute Nachricht, schlechte Nachricht? Was ist da Ihre Haltung?
Ja, beides. Also es ist für mich eine gute Nachricht, weil die Nachricht sieht, dass Betznau 4 Jahre länger am Netz bleibt, als ursprünglich vorgesehen war. Statt 29, 33. Und das sind ganz wichtige Jahre für die Versorgungssicherheit, die es ermöglichen, einen Teil mindestens zuzubauen in dieser Zeit. Es ist aber gleichzeitig, kann nicht gleichzeitig gute oder schlechte, aber gleichzeitig eine warnende Nachricht, weil es heisst, im 33, und das ist schon gleich, haben wir 6 Terawattstunden weniger, das sind 10% der Schweizer Stromversorgung. Und die 10% oder die 5%, die im Winter produziert werden, vor allem die Winterproduktion, die herzustellen in dieser Zeit, das ist sehr herausfordernd. Und es zeigt einfach, dass wir massiv fast jeden Tag irgendwo sagen, dringend müssen vorwärts machen mit der Produktion und nicht alles dürfen blockieren. Und darum ist klar, ist das eigentlich eine wichtige Aussage gewesen, die 4 Jahre länger, die helfen es, aber sie zeigen auch, wie schnell das es eben geht, dass es nicht noch 10 Jahre möglich ist. Und darum, von Seiten von Axpo verstehe ich, dass man nicht bis ewig kann, es ist dann irgendwann noch eine Sicherheitsfrage, wo man ja auch nicht mehr verantworten kann, das müssen die Fachleute sagen, da tue ich nicht reinreden, aber es zeigt einfach, wie schnell wir jetzt endlich müssen vorwärts machen.
Gleichzeitig hat Axpo ja auch gesagt, dass der Weg mit Solarenergie ganz anders aussieht, oder? Also statt 10 Terawattstunden 2050 nur 0,81 Terawattstunden haben sie ihren Plan drin. Das heisst ja, dass der Solarexpress, wo man sehr viele Hoffnungen auch sie drin kann, dass der so nicht realistisch ist.
Ja, zu viele Hoffnungen hat man auch nicht haben. Also ich einfach gesehen, die 2 Terawattstunden war ursprünglich das Ziel. Und die 2 wäre gut, wenn man die könnte realisieren. Tatsächlich ist es jetzt so, dass nicht nur Beschwerden, sondern auch Kostenentwicklung
trotz 60% Subventionen
in eine andere Richtung geht. Und, was mehr beschäftigt, ist, dass wirklich die Projekte, die realisiert werden, einfach noch mit Einsprachen belegt sind. Also, dass die paar, die noch realisiert werden, man müsste sehen, das ist dann aus in diesem Notjahr, wo man den Solarexpress hat geschnürt, als ich noch beim Nationalrat war, das habe ich sehr unterstützt, weil ich einfach gesehen habe, dass sagen wir noch heute, jedes Kilowattstunde, das wir im Winter mehr produzieren, ist matchentschieden. Mhm. Und dass man hier gegen noch einfach praktisch jedes Projekt, bei jedem Projekt Beschwerden und Einsprachen macht, das ist schon sehr bedenklich.
Auch bei vielen Wasserprojekten, oder?
Darum sagen wir natürlich, wir müssen für jede Option offen sein in diesem Land. Weil wie viel das wirklich aus der Erneuerbaren möglich ist. Nicht im Sommer mit Solar. Da haben wir ja schon heute kommen wir schon heute an die Limiten mit der Flexibilität und alles. Aber wir brauchen unbedingt mehr Strom im Winter.
Aber jetzt mal ehrlich, das ist immer noch 9 Jahre, oder? Betznau ist in 9 Jahren weg. 10% haben sie gesagt von der Stromversorgung. Ist das überhaupt realistisch, dass wir das ersetzen können in 9 Jahren? Selbst wenn jetzt alle die Wasserkraftprojekte würden bewilligt werden, würde das langen?
Ja.
Das würde lange.
Das würde länger. Das gäbe etwa 4 Terawattstunden. Also, wenn das Beschleunigungserlass Wind, das ist 1 Terawattstunde, 2 Terawattstunde Wasserkraft und vielleicht noch eins, knapp eins, selber, die alpinen Solarkraftwerke, noch ein paar Biogasanlagen. Also, für die 3 Betts noch, das längt. Aber es längt natürlich.
Nicht für alles
im
andere.
Total nicht. Wir haben ja bis in 2033 zusätzlichen Strombedarf, wenn die Elektrifizierung vorantrieben wird für den Verkehr, für die Heizungen. Darum braucht es natürlich einen rechten Schub. Und den sehe ich im Moment ja selber auch nicht. Jetzt sind wir im Parlament mit dem Beschleunigungserlass, dass wir die Verfahren beschleunigen. Aber der Bundesrat hat eben auch gesehen, dass er letztlich das KKW-Verbot aufheben will, als indirekt gegen Vorschlag zur Blackout-Initiative. Das ist natürlich auch vor diesem Hintergrund zu sehen. Das längt natürlich auch nie bis jetzt 33. Aber wir müssen ja ein bisschen
Dann braucht es
ein weiter gesehen.
Am Schluss braucht es wahrscheinlich Gaskraftwerke, wo man ja ursprünglich in der Energiestrategie auch damit gerechnet hat.
Ja, da sind wir ja dran, oder? Wir haben ja heute Gaskraftwerke für die Situation, falls wir den in der Mangellage nicht genug importieren können. Die Differenz wird sonst einfach importiert. Im Moment sieht das europäisch schon mir recht gut aus. Aber wir brauchen unbedingt die Reservekraftwerke. Das sind Gaskraftwerke oder Ölkraftwerke. Mhm. Wenn das Gas knapp werden, muss man auf beide Komponenten können setzen. Und darum ist gleichzeitig jetzt im Parlament für mich auch so wichtig, dass das Reservegesetz, das jetzt im Nationalrat durch ist in dieser Dezember-Session, dass wir das auch im Ständerat durchbringen, dass wir können die bestehenden Reservekraftwerke, Birr, Monte und Gornoi, haben wir drei, wo etwa 3 Terawattstunden produzieren total im Winter, könnten produzieren, dass wir die können ersetzen, weil die sind nur vorübergehend bewilligt, dass wir da entsprechend neue können machen können, wo einerseits die gesetzliche Grundlage erfüllen, das heisst Luftreinhalteverordnung, Lärmschutz erfüllen, wo man dringlicher baut, nicht alle müssen erfüllen, dass man die könnte einschalten, dass ja keine Mangellage entsteht. Also wir müssen auf allen Schienen eigentlich fahren heute aufgrund von dieser Situation.
Könnte ich nicht sagen.
Aber man muss natürlich schon sagen, man würde natürlich ändern, die würde man wirklich nur mal laufen, wenn es eine Mangellage hat. Und solange wir können importieren können, wenn es eine Differenz gibt, tun wir importieren.
Das ist wahnsinnig teuer. Ja, das ist wahnsinnig teuer.
Wenn sie nicht laufen,
oder? Das ist ja wahnsinnig teuer, das Kraftwerk einstellen, das nachher nicht läuft. Also ich meine, das ist wie wenn Sie ein Auto kaufen, das Sie nie brauchen. Ab und zu schnell zur Haushaltsstelle fahren, oder?
Es ist natürlich wichtig, dass man eine Versicherung hat. Also ihr habt ja auch gerade im Auto eine relativ teure, Beispiel Vollgasko, wenn ihr ein neues Auto habt, oder Teilgasko, und ihr jährlich zahlt für Geld, das ihr eigentlich nie braucht, weil er wird versichert gut, sein für einen Notfall. Und das ist hier, von mir aus gesehen, jetzt im 25 zahlt man 0,23 Rappen pro Kilowattstunde für die Reserveleistungen insgesamt, also für die Reservekraftwerke, einfach instand zu halten für die Nordstromgruppen, die vertraglich gesichert sind, und für die Wasserkraftreserven. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich, wenn man weiß, was der Schaden ist von einem möglichen Stromausfall, ist das etwas, wo man sich schon muss leisten. Und Telkom rechnet ja hier, wie gross die Reserve muss sein. Die wird eher noch wachsen, weil eben der Strombedarf steigt. Also auf 2030 wird das eher noch wachsen. Und
aber
da bin ich schon der Meinung, das ist das Minimum. Ersetzt aber natürlich der Zubau absolut in keiner Art
und Weise. Aber sind wir ehrlich, unsere Stromversorgung haben wir jetzt schon seit 120, 30 Jahren. Früher haben wir das nie gebraucht, weil wir eine intelligente Stromversorgung hatten, gemacht von intelligenten Ingenieuren. Jetzt haben wir den Spleen mit den Erneuerbaren, wo irgendwelche Historiker und Politologen finden, sie wissen es besser, wie man Strom macht. Das bräuchten wir gar nicht, wenn wir die Erneuerbaren nicht hätten. Wenn wir jetzt einfach nie auf den Zug aufgesprungen wären, sondern gesagt hätten, AKW ist eigentlich gut, ist CO2-frei, dann müssten wir das ganze Theater nicht veranstalten mit den 5 Autos, die sie in der Garage haben für nichts. Oder?
Ja, wie gesagt, es sind nicht gerade 5. Es ist vielleicht eine Zone grösser, nur eine Mini, würde ich mal so sagen. Es ist nicht an mir jetzt als amtierender Bundesrat, die vorhergehende Politik jetzt zu beurteilen. Man hat da nicht ganz alle Faktoren. Kennt man jederzeit, das kenne ich vielleicht für meine Zeit jetzt auch nicht, was in 20 Jahren ist. Ich glaube, man muss dann das Richtige machen, wenn man im Amt ist. Und für mich ist jetzt das Richtige klar. Für eine Aufhebung vom Kerntechnologieverbot noch eine gewisse politische Zeit braucht und auch bis etwas bewilligt ist, gibt es eigentlich nichts anderes, als dazu zu bauen, was wir überhaupt können. Das ist namentlich Wasserkraft, das ist Biogasanlage, gibt doch ein bisschen Potenzial. Und das sind auch ein paar Windkraftwerke da, wo es Sinn macht, weil es mehr Winterstrom gibt. Aber grundsätzlich brauchen wir natürlich Bandstrom. Für die Zukunft, das ist unbestritten. Und darum sage ich, zum Teil gegen grossen Widerstand, der jetzt herrscht, oder gegen Unverständnis, wir müssen den Gegenvorschlag zur Backhaut-Initiative unbedingt durchbringen im Parlament und die Öffnung können machen.
Weil eben, faktisch, läuft es doch darauf aus, dass die Gaskraftwerke so lange gebraucht werden, bis wir ein schönes neues AKW haben.
Ja, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass die Gaskraftwerke, die dürfen ja gar nicht gebraucht werden, wenn wir keine Mangellage haben.
Ja, ja, aber eben,
also das heisst, wir werden ein bisschen zubauen und wenn wir zu wenig können zubauen bei den Erneuerbaren, wenn das wirklich weitergeht. Also ich denke jetzt vor allem auch an Wasserkraftprojekte, was natürlich das Potenzial noch grösser wäre als die 2 Terawattstunden,
ja, ja.
Wo man noch mehr könnte zubauen. Wenn das blockiert bleibt, ja, dann brauchen wir irgendwie andere Technologien. Dann braucht es entweder die Gaskraftwerke, wo man tatsächlich für im normalen Marktverhältnis einschaltet. Ich glaube nicht, dass es genug erneuerbare Gas gibt, dass das unter dem Dekarbonisierungsziel Erfolg hat oder dann halt Kernkraft. Aber in der Zwischenzeit müssen wir probieren, mit den anderen vorwärts zu machen. Das ist immer eine grosse Auslandabhängigkeit. Aber das Gaskraftwerke, das ist noch wichtig, die werden wir nicht anstellen, solange dass man in Europa genug Strom hat, wo wir halt, wenn wir zu wenig haben, auch ein bisschen importieren. Das haben wir ja gern gemacht im Winter. Aber wenn in Europa auch zu wenig ist, und das ist ein neuer Faktor, das habe in Europa auch nicht genug Strom ist da gewesen, dann müssen wir sich anschauen.
Das haben wir ja nicht letzte Woche erlebt, oder? Wenn in Deutschland lange Dunkelflauten ist, dann haben die Deutschen, die glaube ich etwa 50% sind, schon im Wind, ein Problem und dann muss Norwegen liefern. Und zahlt nachher wahnsinnige Strompreise.
Das muss man schon eine Warnung sein, oder? Wenn die Strompreise näher von irgendwie 20 Rappen pro Kilowattstunde auf über 90 Rappen steigen, ist natürlich für die Industrie, für die Wirtschaft, die dann müssen Industriebetriebe abstellen müssen, weil sie nur noch in Verlustzonen sind, das ist unverträglich und das muss man unbedingt verhindern. Also das muss eben schon ein Warnfinger sein, dass wir langfristig genügend Warmstrom müssen haben, dass so etwas nicht passiert. Ich sage all bei denen, wo man sieht, ein Stromgesetz, wo das Referendum ist ergriffen worden, ja, man soll alles mit Solar machen, Wasser und Wind brauche ich eigentlich nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann könnte die ganze Schweiz mit Solar zupflasten, weil es im Winter im ganzen Mittelland 14 Tage kalt und neblig ist, hätte einfach kein Strom.
Wieso ist eigentlich Norwegen viel stärker betroffen jetzt gewesen als die Schweiz? Wir haben ja sicher auch Strom verkauft, den Deutschen, in dieser Notlage. Da Norweger auch, aber sie haben nachher unglaublich hohe Strompreise gehabt, mehr weniger. Warum eigentlich?
Ja, sie sind natürlich stärker integriert im Markt. Wir haben noch die Grundversorgung, wo eine gewisse Dämpfung gibt, wo der Strompreis kalkulatorisch festgelegt wird, basiert auf den Gestehungskosten.
Und wie ist das, wenn wir jetzt ein Stromabkommen abschliessen mit der EU? Will sich da die Situation ändern? Kommt man dann auch in so eine Situation wie Norwegen oder wie sieht das aus?
Also natürlich sind wir dann stärker im Markt integriert. Das heisst, Preisschwankungen können stärker auf die Schweiz übertragen werden. Man hat allerdings im Stromabkommen, wo jetzt der Bundesrat ausgehandelt hat, auch gewisse Sicherheitsstellschrauben, was Grundversorgung anbelangt, auch drin.
Wie wichtig ist das Stromabkommen? Brauchen wir es unbedingt? Oder wenn es jetzt nicht durchkommt, man redet davon, dass der Bundesrat das getrennt zur Abstimmung bringen wird, ist es nicht so schlimm. Wie ist da bei der Beurteilung?
Das Stromabkommen gibt einen Beitrag an die Versorgungssicherheit. Also der Stromhandel, der Stromimport wird in dem Sinn besser sichergestellt, indem die Grenzkapazität nicht reduziert. Also schlichtweg die Leitungskapazität nicht kann reduziert werden, einseitig von der EU. Das wäre der grosse Vorteil vom Stromabkommen. Aber für unsere Versorgungssicherheit in der Schweiz sicherzustellen, müssen wir auf jeden Fall zusätzlich genügend im Inland produzieren.
Daxpo hat auch gesagt, für das Buch ist 1200 Windräder. Von Ihnen hört man andere Zahlen. Also auf was läuft das am Schluss raus?
Die Schweiz ist nicht bereit, so viele Windräder zu akzeptieren in der Landschaft. Das sieht man ja, dass die Windberge unter enormer Opposition sind. Und zwar völlig parteiübergreifend. Das ist nicht irgendwie grüne Kreise, die die Windräder verbieten oder gar nicht akzeptieren in den Gemeinden. Das sind die anderen. Und ich habe gesehen, es wird ein paar Windperke geben. Wir werden 1-2 Terawattstunden brauchen. Das braucht aber nie so viel Windräder. Also wir werden am Schluss, wie gesagt, vor allem Wasserkraft brauchen. Weil auch Windräder ist natürlich fluktuierend und gibt letztlich das Problem. Und darum immer Dunkelflaute ist eben, wenn die Sonne nicht scheint, uns nicht luftet, oder? Dann hat man gar nichts. Darum muss man schon mit Bandstrom, letztlich auf Bandstrom setzen.
Im Parlament.
Aber das heisst nicht, dass wir jetzt nicht für die Übergangsfrist, bis wir das können, ein paar Windräder, dass die berechtigt sind. Und die kann man auch mehr abbauen. Aber es wird nicht 1000 Windräder in der Schweiz, das wird nicht akzeptiert politisch. Das merkt man heute.
Im Parlament sagt man mir dann immer, ja, man wird in Zukunft so günstigen Solarstrom im Sommer haben, dass man das kann zu Wasserstoff, Wasserstoff produzieren, so die Energie speichern und im Winter mit dem Wasserstoff dann eben die Lücken füllen. Das ist alles kein Problem. Ja, Markus Somm und ich liegen immer komplett falsch.
Gut, das ist wirklich
ja, also
so.
Wir haben eine Wasserstrategie ja, formuliert und wir stellen fest, dass einfach in der Schweiz Wasserstofftransport, über Wasserstoff Strom zu produzieren, ist der Verlust so gross, 2/3. Verlust dann,
von der Energie, muss man
von,
sagen.
Von der oder? Energie, oder? Dass dann einfach die Kosten massiv in die Höhe treibt. Also letztlich werden wir Wasserstoff da, wo wir ihn brauchen, in der Schwerindustrie, vielleicht gibt es im Verkehr ein bisschen, wahrscheinlich letztlich importieren aus Ländern, wo er viel günstiger kann produziert werden kann, wo es so eine Kraft im Überschuss hat. Da gibt es Nordafrika, irgendwo grosse Sonnenpanels. Da ist wichtig, dass wir abgebunden sind. Im europäischen Wasserstoffnetz, das ist die Aufgabe, die wir jetzt müssen machen müssen. Nicht, dass wir plötzlich abgekoppelt sind, dass die Nord-Süd-Leitung nicht in die Schweiz geht, dass wir den Zugang haben zu dieser Energie. Aber dass wir eigenen Wasserstoff produzieren, also in einem kleinen Maß sicher, aber in einem grossen Maß sehen wir einfach rein aus Rentabilitätsgründen heute nicht.
Es ist schon wieder so ein Technologietraum, wo in der Energiepolitik geplatzt ist, von Politikern, von Soziologen.
Historiker, Politologen.
Also Energiepolitik ist einfach seit 10 Jahren Politik der geplatzten Träume.
Ja, wie gesagt, das ist nicht an mir zu beurteilen. Ich bin vor 2 Jahren hier ins Amt gekommen und in einer Situation, wo man ganz neue Voraussetzungen hatte, durch die geopolitischen Verwerfungen. Man hat tatsächlich natürlich im 17., wo man über den Kerntechnologieausstieg geredet hat, und die Energiestrategie verabschiedet, da hat man gesagt, importieren können wir immer genug. Also ist letztlich einfach auf eine Importstrategie rausgelaufen.
Und die
in dieser Situation ist abhängig. Darum sagen, ist unter dieser Prämisse ist auch nachvollziehbar, dass jetzt das Schweizer Stromabkommen mit der EU hat ausgehandelt. Also unterstützen wir auch. Aber wir müssen schon sicherstellen, dass wir genug können produzieren können, weil die Importmöglichkeit, wenn die nicht da ist, dann nützt ein Stromabkommen am Schluss überhaupt nichts. Weil dann ist einfach die Frage, wie viel können wir selber produzieren. Und damit meine ich nicht, dass wir autark sein müssen. Wir werden gegen einen Handel haben, Import, Export. Aber wir müssen in Knappheitssituationen die Möglichkeit haben, sei es Reservekraftwerk, sei es ein Kernkraftwerk oder sei es Wasserkraftwerk, sofort mehr Energie können ins System.
Okay. Es ist auch ein bisschen so ein polemisches Argument. Wir wollen da autark sein. Die Schweiz ist noch nie autark gewesen, das ist nicht der Witz. Aber wir haben immer geschaut, dass wir dort nicht abhängig werden, dass es nicht unbedingt nötig ist. Oder? Ja. Ich weiss, genau.
Wir müssen der Schweiz mehr.
Das ist so ein blöder Spruch.
Aber wir haben heute schon Voraussetzungen, wo man muss sagen, wo anders sind.
Ich finde halt noch, was man jetzt in Deutschland sieht, ich meine, Energiepolitik ist Wirtschaftspolitik. Das ist ganz verrückt, oder? Eine schlechte Energiepolitik führt dazu, dass ganze Branchen nicht mehr produzieren können, abwandern, nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das ist noch ähnlich wie beim Verkehr auch. Verkehrspolitik, gerade auf der Autobahn, ist Güterwirtschaftsverkehr, oder? Also ich glaube, wenn das darum wird es auch ähnlich schwierig, wenn wir mehr davon reden, wie viel an Firmen, an Arbeitsplätzen, an guter Energiepolitik hängen?
Also letztlich hängt die Wirtschaft am Energiepreis.
Und zwar nicht nur die Industrie, auch die Dienstleistungen. Und
alle Dienstleistungen und am Schluss auch die Haushalte.
Ja.
Es ist wesentlich, wie heute der Strompreis ist. Und das ist heute ein Faktor im Haushaltsbudget, wo man schon sehr muss achten.
Da kann ich vielleicht jetzt mal noch etwas ausnahmsweise intelligent sagen, als Historiker. Nein, ich meine, das ist interessant. Die ganze Industrialisierung hat angefangen mit der Energierevolution, oder? Dass man auf Kohlen umgestiegen ist. Vorher hat man 2000 Jahre lang mit Wind und Wasser können operieren und erst die neue Energieform hat das überhaupt ermöglicht. Der ganze Wohlstand und dazu gehört ja der Rechtsstaat, Demokratie, Freiheit, alles hängt an der Energie. Mhm. Habe ich das Gefühl, das ist den Leuten nicht mehr bewusst. Sie haben es vorher gesagt, sie sind jetzt 2 Jahre im Amt. Umfragen haben gezeigt, sie sind jetzt mittlerweile der beliebteste Bundesrat von der Schweiz. Was machen sie falsch?
Also ich rede nicht so gerne über mich, aber wenn ihr jetzt fragt, was ich falsch mache, nicht so viel. Ich glaube, es hat auch geheißen, drei Flussreich.
Beliebt, glaube ich auch. Beides sympathisch und einflussreich.
Ja, aber ist noch wichtig, oder?
Nein, die Kombination
ja, ist
noch
nicht. Beides ist beides.
Einfluss und
aber die Kombination
ist ja nicht ganz gut. Ja, aber nein, sie sind ja nicht, beides mal nein, sind sie gut.
Darum, ich wollte von mir nicht selber sagen, sie sind drei Flussreich. Das ist eine Umfrage, wie man immer die kann gewichten kann. Aber mir ist schon wichtig zu sagen, das ist sicher, ich bin nicht einfach nett. Ich glaube, das wissen die Leute auch. Weil das wäre nicht die Idee. Also man muss ja, wollte ja etwas bewirken. Und ich habe bis jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass es falsch ist, auch Sympathiepunkte zu haben, weil in der Regel kommt man besser zu leben, wenn man anständig ist mit den Leuten. Und vor allem anständig mit den politischen Gegnern halt. Und die anlässt, aber dann gleich eine geradlinige Politik probiert zu machen.
Also das ist ja auch unser Eindruck.
Aber dass, ich bilde mir nichts
dass ein. Sie können sich sehr viel durchsetzen, also so ist es ja nicht. Eben.
Aber ihre Gegner,
sie nutzen das ja gut, offensichtlich.
Darum habe ich es jetzt gesehen, wobei im Bundesrat, muss ich sagen, gibt es viel mehr wechselnde Koalitionen und viele Leute, die einflussreich sind, die vielleicht jetzt nicht vorerst auf der Rangliste wo genau so ihre Aktion machen. Ich glaube, das ist eine Wahrnehmung, die eine Momentaufnahme, es war ja noch vor der Abstimmung, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre vor Wien.
Also es tönt sich jetzt noch nicht...
Wäre es vielleicht schon wieder ganz
also es tönt sich noch nicht als Albert von Rösti jetzt nennen lassen.
Dann müsste ihr mich, glaube ich, zum Rücktritt auffordern, wenn ich das würde machen. Nein, der hätte mich also ziemlich geändert.
Oder ihre politische... Also
das würde nicht passen.
Links-Grün und so. Die sagen ja immer, ja, der Viererblock von diesen zwei FDP und zwei SVP-Bundesräten, die dürfen durchregieren im Bundesrat. Sie sagen jetzt, es gibt wechselnde Koalitionen. Und so ist das eine Fehleinschätzung von der Herrn Wermuth und der Frau Meier.
Ja, dass die ihre Einschätzung machen, kann ich nachvollziehen. Kann ich einfach sagen, der Bundesrat probiert wirklich, für die Schweiz das Bestmögliche zu machen und auch entschieden im Konsens zu erwirken. Mehr wollte ich dazu nicht sagen, dass ich glaube, dass die Bundesratszusammensetzung, die ja letztlich sich aufgrund von der demokratischen Wahl ins Parlament und Proporz die Konkordanz ergibt, und dass das einen Einfluss hat auf das Resultat, das ist sicher unbestritten.
Das ist gewollt.
Also das ist unbestritten, das ist demokratisch gewollt, das kann sich verschieben. Aber es ist nicht so, dass wir ein Block denken im Bundesrat oder so.
Jetzt gibt es eine wahnsinnige Änderung im Westen. Oder? In Amerika hat Donald Trump die Wahl gewonnen. Man merkt jetzt schon, dass sich der Westen verändert. Ist das etwas, was man in Bern auch merkt? Merkt man irgendwie, dass auch unser Land konservativer wird? Oder wie soll man sagen? Ich würde natürlich sagen, realistischer alles da, was ein bisschen so in Amerika überschwappt. Gerade die Energiepolitik wird ja interessant. Oder? Das sind also, Ihren Energieministerkollege ist ein Fracking-Unternehmer. Also der macht nicht Windrädli, sondern der glaubt an etwas anderes. Hat das Einfluss in der Schweiz?
Ja, ich glaube, in der Schweiz merken wir, dass die ähnlichen politischen Strömungen natürlich gestärkt werden. Also das hat man ja schon in den Wahlen 23 eigentlich gesehen, wo es gewisse Stärkungen gegeben von den konservativen Kreisen. Und das merken wir natürlich auch in den Resultaten im Parlament. Das merken wir schon, ja.
Also das macht es auch einfacher, jetzt sagen wir jetzt für einen bürgerlichen Bundesrat.
Wir werden, oder der Beweis ist ja, die anzutreten, gerade von meiner Seite, wenn es darum geht, das Parlament zu überzeugen, beispielsweise vom indirekten Gegenvorschlag zur Backhaut-Initiative.
Also Streichen vom Neubauverbot?
Dem stehe ich schon noch mit einem gewissen Respekt gegenüber. Man kann das nicht zweimal probieren, wenn man dann nicht durchkommt und dann wird es irgendwann eine Volksabstimmung geben. Und dann werden wir eigentlich sehen, ob das auf die Schweiz durchschwappt. Ich glaube, wenn man mit der Energieknappheit, Energieversorgung, Energiepreise, wenn ihr jetzt vorhin gesehen habt, Auswirkungen auf die Wirtschaft kann argumentieren, sind die Chancen heute sicher besser als noch vor 4-5 Jahren. Da glaube ich eigentlich auch daran, dass das schon durchschwappt. Aber wir haben natürlich schon in der Schweiz den Vorteil, dass wir eben grundsätzlich ein ganz anderes System haben mit der Konkordanz, wo alle Parteien, die Regierung eingebunden sind. Da können wir es ja wirklich ähnlich mehr von nennen, weil eben damit eigentlich alle Kräfte und wenn sich halt die rechten Kräfte stärken, auch die entsprechend Einfluss haben und nicht wie einfach jetzt wie in Deutschland oder in Frankreich beispielsweise einfach ausgeschlossen werden. Und wir sehen, ihr gehört nicht in die Regierung, ob schon sie die Wahlen gewonnen haben. Natürlich Verwerfungen gibt, die wir in der Schweiz nicht haben. Genau gleich ist, wenn es umgekehrt läuft und die Linke sich stärkt. Aber ich glaube, politisch die Mehrheitsverschiebung von der Mehrheitsverhältnis, die läuft in der Schweiz ähnlich ab.
Absolut. Also gut, uns müssen sie nicht überzeugen, was Technologieverbot betrifft. Aber wir sagen jetzt etwas, das unautorisiert ist vom Albert Rösti und er kann sich jederzeit distanzieren. Atom, Atom, Atom. Das ist es gewesen. Bern einfach spezial mit dem Bundesrat Albert Rösti. Danke vielmals, Herr Bundesrat, dass Sie da gewesen sind. Das ist ein Bern einfach spezial, wo heute am 19. Dezember 2024 über den Sender geht. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr für Atomkraftwerke seid. In dem Sinn, macht es gut, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Bis bald. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch